Ja, ein herzliches Willkommen bei den Fabtastischen Zwei mit Aurelie Schick von
Pro Tabletop Art, hallo.
Und mir, dem Necropainter Frank Behrens. Hey, ich grüße euch.
Hi.
Und heute geht es um die Einsteigerfolge Nummer 3. Und Aurelie, wir haben ein riesen Thema miteinander.
Ja,
das
wir
Thema
haben unser Lieblingsthema.
Ja.
Farben.
Farben. Und bevor wir uns jetzt zwei Stunden, drei Stunden über eine Farbe diskutieren, haben wir uns überlegt, wie macht man das jetzt einsteigerfreundlich? Weil darüber können wir, also Aurelie, komm, bestätige mich, wir könnten, glaube ich, den ganzen Abend über Farben reden, oder? Wie geht's dir?
Ja, total. Also das ist ja das, was uns im Beruf und im Hobby die ganze Zeit beschäftigt. Ne? Welche Farben nutzen wir? Was gibt es da für Unterschiede und so weiter? Es ist ja eine unglaubliche Vielfalt an Farben, die es da draußen gibt. Da einen Überblick sich zu verschaffen, das ist für einen Anfänger bestimmt nicht einfach auf jeden Fall. Für mich war es am Anfang auch nicht einfach.
Nein, überhaupt nicht. Was waren so deine ersten Farben, die du gekauft hast? Baumarkt oder? Lass mich raten.
Nee, Baumarkt nicht. Ich habe mir gebrauchte Farben gekauft. Ne? Die waren erstmal so gebraucht, weil ich wollte erstmal ausprobieren und ich war jetzt nicht irgendwie ganz klassisch in irgendwelchen Läden geguckt, sondern ich habe mir über eBay mir gebrauchte Farben gekauft. Und das waren dann halt Games Workshop-Farben, Citadel-Farben, also, ne? Und die waren halt dabei und da waren viele verschiedene Farben dabei, Inks, Layer und Grundierungen und so weiter. Und da habe ich mich dann erstmal ausgetobt. Und da die ersten Erfahrungen mitgesammelt.
Das ist ziemlich klug. Das ist ziemlich klug. Habe ich andere Erfahrungen gezogen. Ich bin bei uns in den Store rein, in den Hobby-Store. Und, ach nein, Quatsch, sorry. Das hat ja noch viel eher angefangen. Ich hatte noch damals so Farben zu Hause aus so Malkasten vom Pelikan. So diese Tubenfarben, wo du so dieses Deckweiß drin hattest.
Ja,
grausam. Und dann
habe ich Deckweiß habe ich geliebt.
Oh, und ich habe dann im Hobbystore meine ersten Farben geholt. Und welche Farben habe ich geholt, Aurelie? Richtig.
Welche?
Einen Fluo-Pink, ein Fluo-Gelb.
Ja, natürlich, ja, die knalligsten Farben hast du dir gemacht, klar.
Ich glaube, ein Weiß habe ich dazu geholt und noch irgendwie Blau oder sowas. Also totale Grütze.
Ja, also ich hab mir die ersten Farben geholt, als ich den ersten Workshop besucht hatte. Da habe ich mir so angefangen, okay, habe ich gedacht, okay, kaufst du mal die, und hat jemand auch die geholt und habe mich aber einmal vergriffen, weil da stand eine andere Bezeichnung auf der Farbe drauf und das waren halt dann eher Farben, ich habe zwar die günstigsten genommen, weißt, und das waren natürlich die Farben, die nicht so pigmentiert waren, und genau. Da musste ich die umtauschen gehen und dann habe ich mir dann die teurere gekauft und das war dann auch die bessere Wahl.
Da gleich die Frage, Aurelie, was heißt Pigmentierung? Kannst du das mal den Einsteigern erklären in irgendeiner Art und Weise? Weil das ist ja ein Begriff, den wir jeden Tag benutzen, aber vielleicht nicht jeder hat.
Richtig. Ja. Genau. Im Prinzip sind Farben ja Pigmente, die gemahlen werden, synthetisch hergestellt oder aus der Natur entnommen und gemahlen, Steine, Edelsteine, Halbedelsteine und so weiter. Das sind ja die Pigmente. Und die setzt man zusammen mit bestimmten Bindemitteln und Trocknungsverzögerungen oder Streckmittel. Irgendwas wird da immer noch reingemischt, damit die Farbe entsprechend so einen guten Finish bekommt oder einen guten Auftrag kriegt. Und das ist immer jeweils von dem jeweiligen Hersteller immer unterschiedlich. Und das sind dann auch Geheimrezepte und das erzählen. Genau. Und das sind halt die Farben, die wir halt dann so kennen und die wir dann ausprobieren, welche funktioniert für uns und welche nicht. Ne?
Ja, ja.
Und deswegen muss man auch immer schauen, welche Farben eignen sich speziell für unser Hobby, Miniaturen zu bemalen. Und das sind eben speziellen Farben, die sehr hoch pigmentiert sind. Also besonders wenig Bindemittel enthalten und vor allen Dingen auch sehr intensiv sind in der Tönung.
Ja,
das
ja.
sind dann die entsprechenden Farben, die wir brauchen auf jeden Fall. Das sind dann auch entsprechend auch die teureren Farben. Daran kann man sich vielleicht auch ein bisschen orientieren. Wenn das jetzt eine Farbe ist, die viel Volumen hat und sehr günstig ist, dann kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass es eventuell keine Farbe ist, die gut geeignet ist für die Miniaturen.
Ja, also ich gehe da auch komplett mit dir konform. Ich sag auch, es gibt so diese drei Preisschichten, ne? Es gibt so diese günstige Farbe, da merkt man schon, wenn man da, also das könnt ihr selber mal ausprobieren, wenn ihr so Farben zu Hause habt, schüttelt mal die Flasche oder je nachdem schüttelt sie mal nicht und ihr drückt drauf und dann kommt erstmal so eine durchsichtige Schlotze raus, dann wisst ihr schon, aha, das ist jetzt nicht so gut. Das ist noch keine Farbe. Ne?
Genau, also am besten, man holt sich sofort auch so eine Schüttelstation, weil einige Farben, wie zum Beispiel die Scale 75 Farben, die muss man auch sehr gut schütteln.
Ja.
Und wenn man so eine Schüttelmaschine hat, manchmal reicht auch nicht diese Kugel, die man da drin hat, da schüttelt man sich ja ohne Ende einen langen Arm. Also am besten, man holt sich echt so eine komische, wie heißt die, so eine Maschine, die mal beim Nagel...
Ein Vortex-Mixer ist das, ein Vortex-Mixer. Aber genau. Selbst ich besitze keinen Vortex-Mixer mehr. Weil ich natürlich jetzt auf andere Farben umgestiegen bin vor etlichen Jahren. Ich brauche den nicht mehr. Bei mir reichen zwei Agitatorkugeln, da müsst ihr mal gucken. Das sind so Edelstahlkugeln.
Da hast du einen kräftigen Arm zum Schütteln.
Ja, ich hab einen richtig großen Bizeps-Peaks. Ich habe einen 58er Arm, ähnlich wie Markus Rühl. Ja? Nein, Quatsch.
Wer?
Nee, also es gibt diese drei Preissegmente. Ich würde sagen, es gibt die günstigeren. Und dann kommen relativ schnell, ohne viel Aufpreis, schon die Mittelklassen. Und ich glaube, die Mittelklassen, die nennt man Model Colors im Sinne von, also es sind Modellfarben, nennt man sie auch. Ne? Da zählt
das
dann
ist
zum
die
Beispiel.
Mittelklasse. Okay.
Genau.
Das wusste ich dann, jetzt auch nicht.
Ja, das ist dann so im Sinne, zumindest im englischen Raum nennt man das Model Colors in dem Sinne, ohne jetzt zum Beispiel Valeo anzusprechen, aber Valeo hat eben auch Model Colors. Das zählt zum Beispiel AK, die Third Generation dazu, oder zählt Valeo die Model Colors eben mit dazu, mittlerweile auch die Game Colors, finde ich, die zählen da auch schon mit dazu. Das sind Farben und da könnt ihr euch wirklich mal orientieren dran, die decken sehr gut. Na, die tragt ihr auf und habt sofort eine deckende Schicht. Was heißt das deckend?
Ich finde eine gute Frage, würde ich dich auch gerade fragen, was heißt denn genau deckend? Also es gibt ja auch halbdeckende Farben, es gibt sehr extrem transparente Farben.
Genau.
Und man sieht das aber auch, wenn die Farbe jetzt sehr viel Schlieren zieht oder so, dann hat die vielleicht eventuell sehr viel Streck- oder Bindemittel enthalten, aber das ist ja auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, sage ich mal. Intensive Farben haben entsprechend, wie gesagt, intensiveren Auftrag. Man kann auf jeden Fall, ich sag mal, homogenere Oberfläche mitbekommen. Auf jeden Fall deckend. Man sagt, der Inks sind halt sehr transparent. Also die haben auch wirklich einen sehr transparenten Auftrag. Aber die haben trotzdem eine sehr hohe Intensität. Also man könnte...
Wir gehen jetzt mal von den Mittelklasse...
Ja.
Ich muss dich hier unterbrechen. Wir gehen jetzt mal von den Mittelklassefarben kurz aus, was da deckend heißt. Also da will ich nur zu gerne unterbrechen, einfach aus dem Grund, weil sonst steigern wir uns jetzt noch in Inks rein und sonst nicht was.
Du musst mich unterbrechen, sonst verliere ich mich wieder. Aber gut, also auf jeden Fall deckend, ja. Deckend ist, man trägt eine Schicht auf und dann ist die untere Schicht überdeckt.
Punkt, komplett. Richtig.
Fertig, das ist deckend. Das versteht man unter deckend. Ne?
Ja, ich habe mir gedacht,
und
ja.
Und das ist das Einfachste, aber wenn man jetzt sagt, es gibt ja dann auch halbdeckend und semitransparent und so weiter. Ne?
Ja.
Und ich verstehe unter deckend nicht, dass komplett, zack, ist komplett weg, die untere Schicht, sondern ich verstehe eigentlich dadurch, dass es einen homogenen Auftrag hast. Und dass eventuell doch etwas mehr noch von unten noch die Unterschicht noch zu erkennen ist. Also wirklich noch sehr, also man muss vielleicht nur 3x4 drüber malen mit dünnen Schichten, dann ist es halt schon gut gedeckt. Ja. So empfinde ich halt noch eine deckende Farbe.
Und bei Mittelklassefarben merkt man ganz, ganz stark, dass sie extrem deckend sind. Ne? Dass du teilweise 1-2 Schichten maximal brauchst. Dass diese Farbe zum Beispiel, wenn du einen schwarzen Untergrund hast, ne, also als Beispiel, malt euch mal auf ein Blatt Papier oder sowas, malt euch da mal einen schwarzen Strich drauf. Und dann geht man mit eurer neuen Farbe her und schaut mal, ob ihr, also nicht so ein dünnes Papier hier wie aus dem Schulunterricht damals, wo du so, keine Ahnung, einen Wassertropfen drauf machst, das ganze Papier ist durchsichtig. Nehmt wirklich so ein etwas dickeres Papier oder nehmt euch meinetwegen auch ein Stückchen Plastik oder sonstig irgendwas, lasst es da mal kurz docken und versucht mal über ein Schwarz zum Beispiel was drüber zu malen. Und da werdet ihr merken, gerade die Model Range, also die Model Colors in dem Mittelklassebereich, die decken extrem. Warum ist das gut? Weil man eben möchte, dass die Modelle sehr, sehr schnell bemalt werden können, beziehungsweise man nicht so viel Farbe benutzen muss, sollte, um eben ein Ergebnis zu erreichen. Ne, das ist damit gedacht.
Da muss ich jetzt noch was dazu sagen, weil man denkt am Anfang, ich will eine deckende Farbe, das heißt, ich mache die auch möglichst dick auf die Figur drauf und dann deckt das so. Ne? Das ist, glaube ich, so ein klassischer Fehler, den man am Anfang eventuell macht. Viel hilft viel, so nach dem Motto. Ne? Aber am besten ist es wirklich, auch wenn die Farbe eine deckende Farbe ist, verdünnen, 2-3 Schichten, dann hat man einen viel gleichmäßigeren Auftrag und nicht diese Hubbel und so weiter, die man vielleicht eventuell dazwischen passieren, wenn die Farbe zu dick aufgetragen ist.
Ja, also verdünnen ist aber ein eigenes Thema, Leute. Da müsst ihr euch wirklich, ja. Also das ist vom Hersteller abhängig, mit was ihr verdünnt. Ne? Manche Hersteller haben Farben, die kann man mit Wasser verdünnen. Das heißt, man versucht eine Konsistenz zu erreichen, dass nicht eben gleich, wie du schon gerade erwähnt hast, Pigmenthäufchen sich ansammeln, ne? Oder dicke, richtig dicke Schlieren und die Details sind weg auf der Miniatur. Man kann aber auch zum Beispiel, SK75, glaube ich, hat sowas, ein Medium benutzen, das die Farben eben besser verdünnt und gleichmäßiger aufträgt. Aber wie gesagt, das ist dann wieder sehr, sehr in die Tiefe und dann haben wir halt noch die hochpreisigen Farben. Mhm. Und das ist nicht mehr an der Deckkraft zu orientieren, sondern, Aurelie, da definitiv, oder? Da bist du meiner Meinung, Pigmentierung.
Pigmentierung ist wichtig, ja.
Ja.
Definitiv.
Also da könnt ihr euch wirklich mal umgucken. Da gibt es auch von den Scale 75 die Artist-Farben. Die sind sehr, sehr hochpigmentiert. Wir haben Chimera als Beispiel. Die sind sehr hochpigmentiert. Oder Schminke. Ich glaube, die haben auch sehr, sehr hochpigmentierte. Oder Golden.
Ja.
Ja, das sind bei dann Schminke, aber...
Ja, da muss man allerdings bei Schminke darauf achten, dass da auch Primakil draufsteht und nicht Akademie. Weil Akademie-Farben sind dann die Studio-Farben sozusagen. Also die Farben, die jetzt nicht so hohe Pigmentierung haben. Die eignen sich für andere Sachen, ne? Also, und wenn man sich so in der Range aufhält, hauptsächlich so im Atom-Bereich und man kennt halt die Marken und die haben alle am meisten, also da kann man eigentlich nichts falsch machen, ne? Da findet man definitiv immer gute Farben. Ne?
Auf Gerade jeden Fall, ja.
Und Vallejo und AK. Also man kann sich ja ein bisschen ausprobieren und übergucken, verschiedene Farben kaufen und nicht direkt irgendwie so eine Range oder ein Set holen. Vielleicht verschiedene Farben erstmal ausprobieren, weil jeder hat so seine eigene Vorstellung. Vielleicht funktioniert die eine Farbe für jemanden besser und die anderen. Also es ist immer so ein Probieren, Ausprobieren. Jeder mag das irgendwie anders. Ne? Da ist jeder Künstler wirklich unterschiedlich.
Aber jetzt steht ihr dann vorm Regal, eben gerade was du gesagt hast, kauft ihr nicht gleich ein ganzes Set, was ich absolut empfehle euch. Also kauft euch zum Anfang keinen großen Koffer mit 350 Farben und sonstig was, weil es hübsch ausschaut. Wir können euch alle beide garantieren, dass ihr diese Farben niemals alle benutzen werdet.
Richtig.
Also den Fehler haben wir halt auch gemacht. Man muss wirklich sagen, das war ein großer Fehler. Ne? Das war einfach rausgeschmissenes Geld.
Ich würde es jetzt, also rausgeschmissen jetzt nicht. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe die immer noch. Ich habe immer noch Farben von Scale 75. Die ganze Range habe ich mir gekauft. habe ich immer noch. Also die ist jetzt bestimmt 8 Jahre alt oder so.
Ja.
Aber die laufen vielleicht auch irgendwann ab. Oder ich kann die immer noch benutzen. Es funktioniert noch. Aber ein paar Farben oder so, die nehme ich jetzt nur noch für die Leinwände und so. Aber man muss auch echt darauf achten, dass man da jetzt vielleicht doch nicht zu viel sich am Anfang besorgt, gerade diese ganz eine Marke nur. Und man will sich ja auch ein bisschen ausprobieren, ne, am Anfang.
Das ist auch unser Tipp tatsächlich. Probiert mal verschiedene Marken aus. Nicht gleich zum Anfang alle Marken holen. Dann macht da natürlich auch keinen, also wenn ihr einen großen Geldbeutel habt, tut das gerne, ne? Also da sage ich überhaupt nichts dagegen. Dann kauft euch von jeder Marke. Das unterstütze ich dann im Gegenteil sogar noch.
Aber können wir jetzt erstmal so eine Liste machen, was wir empfehlen würden,
genau,
welche Farben
richtig
am besten jetzt sind für den Anfang.
Genau, dafür haben wir uns auch Gedanken gemacht, was sollte man sich so holen, wenn man das erste Mal vom Farbregal steht und man hat da diese 1000, 2000 Farben vor sich stehen und man ist komplett überfordert. Na, also, oder die Primärfarben sowieso, oder?
Primärfarben, Grundfarben oder was auch irgendwie die heißen, also Grundfarben wie zum Beispiel Blau, Gelb und Rot, das sind ja Farben, die kann man selber nicht mischen. Die muss man sich auf jeden Fall besorgen, also das ist ja sowieso, sind die Grundfarben, die man braucht, und Schwarz und Weiß. Ne? Und bei Schwarz und Weiß gibt es auch wieder ein paar Unterschiede, also da haben wir uns schon unterhalten, bei Weiß vor allen Dingen würde ich 2 verschiedene Weiß kaufen.
Genau.
Einmal ein Weiß, was extrem gut deckt. Das ist wie ein Titanweiß. Das ist, das kann man sich auch überall holen. Und dann gibt es auf jeden Fall noch Zinkweiß. Zinkweiß ist nicht so deckend, aber da lassen sich halt sehr gut auch hellere Töne mischen mit Zinkweiß. Weil es nicht so einen Grauton, also einen gräulichen oder kreidigen Ton ergibt.
Ich würde gerade sagen, da muss man wirklich drauf aufpassen, wenn ihr mit Weiß mischt. Titanweiß ist sehr, sehr kalkig, sagt man so schön. Ne? Es ist sehr, sehr chalky. Das heißt, wenn ihr das reinmischt, dann habt ihr sehr, sehr schnell kalkige Batzen mit drin in eurer Farbe. Deswegen ich zum Beispiel benutze zum Beispiel Titanweiß sehr gerne zum Akzentuieren. Also um wirklich den letzten Boost zu geben, weil Titanweiß ist das weißeste Weiß, das es gibt. Fertig, Punkt, aus Ende.
Das ist ein spezielles Pigment, das nennt sich PW6, also PW steht für Pigmentweiß und das ist die Nummer 6. Genau. Ja, das ist das Titanweiß. Da kann man sich auch ein bisschen danach orientieren. Denn manchmal steht es auch auf ein paar Farbpletten drauf. Ne?
Ansonsten, ich gehe zum Beispiel nicht mit Gelb, Blau, Rot her, sondern ich sage zum Beispiel, ich kaufe mir ein kaltes Gelb. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, was ist jetzt kalt, was ist warm? Ja. Dann könnt ihr euch mal vor das Farbregal stellen und könnt mal das Farbregal mal anschauen und könnt mal zwei Gelbtöne gegenüberstellen. Was fühlt sich für euch kalt an, was fühlt sich für euch warm an? Das habt ihr schon in euch drin, ne? Warm wie die Sonne oder kalt eher wie so ein kühles Licht? Ja, das ist schon so. Ne? Ein kaltes Gelb, aber schaut dabei, dass ihr wirklich so nah wie möglich ins Gelb rankommt vom Pigment her. Ne? Also das ist halt schon wichtig. Wenn ihr da irgendwie so ein Weißgemisch drin habt, dann habt ihr da keine Freude mit. Dann natürlich mit Blau.
Also Blau, genau, so Grundfarben sind ja entsprechend so ausgeglichen, dass weder warm noch kaltes Spektrum enthalten. Das ist halt eine recht ausgeglichene Farbe, ne? Und deswegen redet man halt von kalten und warmen Farben. Das ist halt die Aufteilung. Und je wärmer die Farbe ist, umso mehr Rotanteil hat man, umso kälter die Farbe ist, umso mehr Blauanteil hat. Und die Grundfarben sind halt ausgeglichen, haben weder warm noch kalt. Ne? Deswegen hat man da auch ein recht natürliches oder gutes Mischergebnis.
Genau. Wir haben uns jetzt hier so drauf geeinigt, dass wir mal eine kurze Empfehlung machen. Ich ratter die mal durch für euch, ne? Und dann können wir vielleicht noch auf einzelne Punkte eingehen, damit ihr vielleicht auch mitschreiben könnt oder sowas, ne? Und was ihr euch auf jeden Fall irgendwo besorgen könnt. Ein kaltes Gelb für Phthalo Blue, also das wird PHTALO geschrieben, ne? Phthalo Blue, also ein schönes Blau. Ein Magenta, extrem wichtig, also das raten wir euch beide. Ein Grün, ein Orange, ein Violett, ein Schwarz-Weiß, haben wir gesagt, und noch ein schönes Braun. Mhm. Also ihr versucht im Prinzip die Primärfarben und die Sekundärfarben von einem Farbrad einfach mal zu kaufen und dann habt ihr eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Sortiment an Farben, mit denen ihr eigentlich alles hinbekommt, wenn ihr leicht mal anfangt zu mischen als Beispiel.
Ja, und verschiedene Blautöne, finde ich, macht auch Sinn, dass man auch so ein schönes, sattes Türkis hat oder so ein so ein Blauton, das so aussieht wie eine Oxidationseffekt.
Teal, ja, das ist Teal.
Cool. Teal, das ist Tealblau, okay.
Das ist Teal, das ist Kobalt-Teal, ja.
Hellblau mit ein bisschen Grün gemischt, aber irgendwie ist das noch sehr intensiv. Das finde ich auch eine sehr coole Farbe.
PG50 wäre das.
Ja.
Da merkt ihr schon, was wir für Nerds sind. Also.
Ja, du kennst wahrscheinlich die Bezeichnung. Genau, das heißt, wir haben ein warmes Gelb, ein kaltes Gelb ist auf jeden Fall gut, ne, weil das sind so Farben. Man kann aber auch ein kaltes Gelb ein bisschen Orange reinmischen, dann hat man auch ein warmes Gelb. Also es ist immer unterschiedlich, wie man das gerade so, wie man halt Lust hat oder das lernen will. Oder am Anfang habe ich auch nicht viele Farben gehabt und dann habe ich auch notgedrungen sehr, sehr viel gemischt und da auch sehr viel gelernt.
Also
war bei dir auch so, ne?
Ja, also ich denke mal, wenn du dir mal so angeguckt hast, wie man Farben mischt, so die ein oder zwei Videos oder sowas, dann versteht man das ja auch relativ schnell und dann fängt man das Experimentieren an, ne? Wenn es einem gefällt. Also bei mir war es ja so, bei dir ja auch in irgendeiner Art und Weise, du hast ja gesagt, komm, bei dir aus der Intuition. Und ich selber habe mir da so ein paar Videos angeschaut, habe dann ausprobiert und gemerkt, das ist gar nicht so schwer. Ist es eigentlich bloß wie Rechnen im Prinzip, ne? Wie Mathematik, nimm das plus das und du hast dann als Ergebnis das. Das ist dann deine Basis für das Farbenmischen. Und wenn ihr länger dabei seid, dann könnt ihr Farben besser analysieren. Und das ist halt das, was ich euch eher so ans Herz legen würde, dass ihr anfangt, wirklich zu analysieren, okay, was ist das jetzt für eine Farbe, die ich vor mir sehe? Ist das jetzt ein Braun oder ist es ein Grünbraun? Ist es ein Rotbraun oder ist es ein Gelbbraun? Was auch immer, ne? Ist es ein Durchfallbraun?
Aber ich meine, so verschiedene Brauntöne ist, okay, jetzt haben wir natürlich jetzt mit dem Durch. Also verschiedene Brauntöne machen auf jeden Fall auch Sinn. Also gibt da verschiedene. So verschiedene Brauntöne, Blautöne und Gelb. Also man kann sich ja austoben. Also das sind jetzt so die Hauptfarben, die jetzt. Also alles andere sind halt Nuancen, ne?
Genau.
Die man sich dann noch dazu kaufen kann.
Also wenn ihr euch 10 Farben am Anfang kauft, seid ihr vollkommen ausgesorgt erstmal.
Richtig.
Und keine 300 Farben in so einem großen Farbköcherchen. Das macht einfach keinen Sinn.
Ja gut, wenn du anfängst mit Hobby, dann hast du ja auch noch andere Kosten. Du musst ja noch Pinsel kaufen, du hast Farbregale. Es sind so viele, aber am Anfang, was da zusammenkommt.
Ja.
Genau, deswegen, je nachdem, wenn man jetzt hier nicht im Geldpott gefallen ist, dann ja. einfach mal so ein paar Grundfarben und dann versuchen, wie zu mischen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Vielleicht noch ein kleines Thema, dann ist die Folge schon wieder vorbei. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Wie bist denn du auf die Farben oder welche Farben benutzt du aktuell gerne? Nutzt du eher so eher hochklassige Farben, also wirklich Single Pigments, oder sagst du, nö, du machst da so einen Mischmasch aus allem? Wie stehst also du aktuell dazu?
Ich stehe ja momentan ein bisschen beim Problem, dass ich am Anfang zu viele Farben gekauft habe, von also die ganze Range auch immer. Das heißt, ich brauche immer noch Farben auf, die ich gekauft habe von vor ein paar Jahren. Das heißt, ich hab nämlich ein Sammelsurium an Farben, die ich gerade benutze, inklusive so auch ein paar neuere, die ich mir dazu gekauft habe, die halt bessere Technologie, sag ich mal, haben, besseres Mischverhältnis. Ansonsten mische ich halt immer noch sehr viel zusammen mit Citadel-Farben und ich habe viel Vallejo noch und Schminke kaufe ich mir noch immer neu dazu. Also die weißen Töne und die Schwarztöne kaufe ich mir von Schminke. Mhm. Und ansonsten habe ich noch von, Chimera habe ich nicht, aber ich weiß auch, dass die gut sind. Dann hatte ich noch, wollte ich die Ionix ausprobieren, die fand ich auch sehr gut, die habe ich auch noch geholt. Und dann habe ich noch von Tamiya auch noch ein paar Farben, und so Clear-Farben, transparente Farben und Kontrastfarben von Games Workshop. Die hole ich manchmal auch immer noch dazu. Aber ansonsten versuche ich immer alles jetzt aufzubrauchen, was ich jetzt noch auf dem Lager habe sozusagen.
Ah, okay, okay, okay.
Das ist
okay,
irgendwie das Thema bei mir.
Das ist auch ein kluger Ansatz, Farben aufbrauchen. Also, na, ich habe ja auch haufenweise Farben zu Hause und die einzigen Farben, die leer gehen, ist Fatado Blue, Gelb, Magenta
Gelb
und Weiß.
Immer,
ja. Das sind die einzigen, die leer gehen bei mir, aber einfach wirklich regelmäßig. Ne?
Also, kannst du nochmal die Marke nennen, die du sehr gut findest?
Also ich bin ein Freund von Chimera als Beispiel. Also die Farben gefallen mir sehr, sehr gut, weil sie Single Pigments sind. Ich freue mich immer mal, Farben auszuprobieren. Jetzt auch mal die Pro Acryl von Schminke mal ausprobiert. Ich habe jetzt auch mal von Golden So Flat die Farben ausprobiert. Die sind sehr, 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 sehr cool. Die leeren sich so ein bisschen drüber. Ich bin da gespannt, was die Zukunft noch bringt auf dem Farbenmarkt, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr umkämpftes Ding und ich glaube, die meisten, die dir profitieren davon, sind wir Künstler, wir Maler. Und wenn ich dann so eine Farbe habe, die super hochpigmentiert ist und dann auch noch ein geiles Farbverhalten hat, also die Malbarkeit der Farbe, ohne Schlieren zu ziehen, vielleicht mit Auto-Leveling und sowas, also wirklich, dass sich die Farbe selbst ausgleicht, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich auf die Zukunft und ich habe jetzt gerade schon so meine Finger wie Mr. Burns.
Also was ich halt bei Farben immer so schön finde, wenn die so seidenmatt austrocknen.
Ja, ja.
Ich mag das jetzt nicht so, wenn jetzt ein Schwarz glänzend austrocknet. Also ich habe ja so meine eigenen Vorlieben, sag ich mal, und da ist ja jeder auch wieder anders, aber ich mag halt nicht dieses glänzende Austrocknen. Das ist halt bei Inks halt besonders, aber dann nehme ich halt danach immer noch ein Matte-Varnish dazu, dass das dann matt wird am Ende. Deswegen braucht man ja auch ein spezielles Hilfsmittel. Also kauft euch auf jeden Fall auch so ein Matte-Varnish, ein gutes Matte-Varnish. Und ich habe sehr oft empfohlen bekommen von AK, das Matte-Varnish. Das war gut.
Ja, das AK Ultra-Matte-Varnish nennt sich das. Das ist so mit einem Pinselauftrag nicht so geil, aber wenn ihr das durch die Airbrush durchhaut und auf die Figur auftragt, dann ist das ziemlich krass. Da aber ein Punkt. Falls euch Displaymalerei interessiert, ist es so, dass wenn ihr zum Beispiel so ein ultramatte Varnish auf schwarz auftragt, dass das so matt wird, dass das nicht mehr schwarz aussieht.
Stimmt.
Ja, sondern so kohlemäßig ausschaut. Und das ist ein sehr, sehr großer Kritikpunkt zum Beispiel, wenn ihr mal auf einen Wettbewerb geht und schaut, ach cool, die Sockel schauen alle cool aus und die schwarzen Farben oder beziehungsweise die Farben leuchten so. Da hat keiner mit ultramatte Varnish drüber geglänzt. Niemand. Da arbeitet jeder mit Satin oder mit Glanzmedium, je nachdem. Damit die Farben einfach in echt gut ausschauen.
Oder man verwendet nur Farben von einem Hersteller, ne? Und man macht überhaupt keinen, weil die haben ja einen gleichen Finish, ne? Man hat gar keinen Varnish drüber. Das ist halt auch, glaube ich, interessant, dass man auch hilft, wenn man wirklich eine Farbe eigentlich hat von einem Hersteller, weil das halt die Mischungsverhältnisse mit Bindemitteln gleich ist. Und so hat man auch eigentlich auch einen homogenen Auftrag, wenn man jetzt alle Farben hat von einem Hersteller. Das sollte man vielleicht auch noch im Kopf haben, dass man sich irgendwann mal entscheidet, welchen Hersteller mag ich und sich dann von dem dann noch die Farben holt und dann ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Da hat man nicht einen Bereich von der Figur, die ist glänzend austrocknet, die andere ist matt austrocknet.
Ja.
Und vielleicht erstmal so im Kopf behalten auch.
Das kann aber auch zum Vorteil führen, ne? Wenn du weißt, ja, die dunklen Farben sind bei dem einen Hersteller zum Beispiel glänzend austrocknend, was die Farben natürlich im Schatten nochmal hervorhebt. Aber ich glaube, da verfange ich mich jetzt so wieder mit dir zu sehr in der Expertise. Wir sind bei der Einsteigerfolge, ja, wir sind nicht bei Display oder Wettbewerbsmalerei.
Ich glaube, das reicht auch erstmal so an Infos. Wir haben jetzt wirklich jetzt auch viel gequatscht in dem Richtung und ich glaube, ich hoffe, ihr habt euch da ein paar Infos holen können,
ja,
was jetzt für einen Anfang gut ist und womit ihr anfangen könnt. Und ansonsten hast du noch was hinzuzufügen?
Nein, erstmal nicht. Der Rest kommt dann die nächsten Folgen wieder raus, ne?
Ja.
Würde ich sagen. Also dann mache ich die Abmoderation. Diesmal sprechen wir uns ab.
Ja, genau.
Also würde ich sagen, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich bin Frank von Necropainter und neben mir sitzt die Aurelie von
Aurelie von Pro Tabletop Art.
Habt ein schönes Wochenende. Ciao.
Tschüss.